Es freut mich, dass wir mit dieser Betrachtung das Studium über die Erziehung in der Endzeit abschließen können. Und es freut mich ganz besonders, dass wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben und erfahren können, wie schnell die Ereignisse eines auf das andere folgt. Wir sind in der Zeit angekommen, in der die Bibel spricht von dem, dass die Propheten es sich wünschten, dabei zu sein. Wir haben das große Vorrecht, dabei zu sein und den Weg vorzubereiten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Aber bevor wir noch einmal die Ereignisse der Endzeit anschauen, wollen wir sehen, was letztendlich die Essenz dessen ist, was wir in diesem letzten Quartal gelernt haben. Wir haben gesehen, dass Gott den Menschen schuf und ihn in ein Heim in Eden stellte und ihm die größte Aufgabe gab, die je einem Menschen hier auf dieser Erde gegeben wurde, nämlich er sollte der Verwalter sein der Erde, er sollte derjenige sein, von wem alles auf dieser Erde abhängt, weil er war der Verbindungspunkt zwischen Gott und diesem Sonnensystem. Er hatte einen Geist, mit dem er ausgestattet war, der unendliche Lernfähigkeit und Aufnehmenvermögen hatte. Gott war sein Lehrer und das Lehrbuch war die Natur. Ein Mensch hätte für immer wachsen und lernen können. Aber Gott gab ihm einen Prüfstein seines Glaubens. Der Mensch war von der Erschaffung schon an Gott gebunden. Es kann keiner existieren, der nicht an Gott gebunden ist. Gott kann nicht fragen, willst du mir vertrauen? Aber da schon die Sünde existierte, tat Gott einen Prüfstein in den Garten, und zwar er setzte den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und gab dem Menschen ein Verbot in dem Sinne, dass er nicht davon essen soll, damit er nicht stirbt. Der Mensch sollte nie zur Erkenntnis des Bösen kommen, weil Erkenntnis des Bösen bedeutet Aufnehmen des Bösen. Aber wir kennen die Geschichte, der Mensch fällt darin und wird in sich selbst umgeändert. Das heißt, das, was ihn vorhin ausmachte, dass er wusste, wer er ist, ein Geschöpf Gottes, war er jetzt zu einem Gott sozusagen mutiert, verwandelt. Um das nochmal klar zu machen, Gott hatte ihn geschaffen als Geschöpf Gottes, den Adam. Er sollte für immer leben und nach diesem Modell aus ihm sollten alle anderen Menschen herauskommen. Das ist das Gesetz der Vererbung. Aus einem Leben kommen Milliarden Individuen. Dieses Leben Adams sollte unendlich weitergehen. Und da Gott wollte, dass er sich vermehrt, schafft er aus dem Adam eine hundertprozentige Kopie, nämlich er nimmt aus dem Leben des Adams und schafft die Eva, die zu 100% aus Adam kommt. Und aus der Eva dann, aus ihnen, geht die Vererbung weiter auf alle Menschen. Alle Menschen dieser Welt haben und leben aus demselben Leben, nämlich aus Adams Leben. Jedes Individuum, wenn sie nicht gefallen wären, hätte für immer gelebt. Aber Adam und Eva trennen sich von Gott und dadurch sterben sie ihr Leben. Sie sind getrennt, können zu Gott nicht mehr zurück, aber sind jetzt an Satan gebunden und alle ihre Nachkommen werden geboren von vornherein in die Gefangenschaft des Bösen. Das heißt, dieses Leben des Adams ist geistig tot. Es gibt kein Zurück mehr. Wie soll dann der Mensch erlöst werden? Die meisten haben nicht verstanden, worin die Schwierigkeit des Erlösungsplanes liegt. Und ich möchte das hier noch einmal an einer ganz einfachen Skizze deutlich machen. Der Geist ist so geschaffen, er kann nur von innen handeln. Dieses in Gottes Ebenbild geschaffene heißt, dass Gott ist Geist, er ist derjenige, aus dem alles herauskommt, er ist die Quelle aller Dinge. Und er hat den menschlichen Geist und die anderen Geister so geschaffen, dass sie nur von innen steuerbar sind. Sie sind zwar abhängig, um von außen sich zu das Mittel zu holen, aber die Steuerung liegt im Geist, in seinem Inneren. Von außen kann man einen Geist nicht steuern. Er muss sich immer steuern. Wenn wir ein bisschen so die Situation haben, die wir auf dieser Welt haben zurzeit, dann muss man den Menschen ja so dahin bringen, dass er sich selbst in die Situation hineintut. Aber man kann ihn bedingen, man kann ihn bedingen, manipulieren, weil er braucht ja die Bedürfnisse. Hätte er die Bedürfnisse von Gott, das heißt, würde sie von Gott holen, dann kann kein Mensch einen zu irgendetwas zwingen oder dass man etwas tut. Weil der Geist ist nie bezwingbar, er muss immer selber handeln. Deshalb muss man ihn betrügen. Eines der größten Betrügereien ist, was ich heute Morgen gelesen habe, dass Jesus würde zu Weihnachten seine Oma nicht besuchen, dass sich jeder Mensch, jeder Gesunde dafür hält, dass er ein potenzieller Träger des Virus ist und damit vorsichtig umgeht. Das ist Betrug. Jeder, der das glaubt, wird so handeln müssen. Es gibt keine andere Lösung. Der Geist kann immer nur von innen handeln. Jetzt sind wir alle geboren, und das versuche ich meinen Patienten zu erklären, mit diesem Irrtum in uns, und ich vergleiche es mit einem tonnenschweren Stein. Stell dir vor, du hast einen Stein in deinem Hof und der muss entfernt werden. Und dieser Stein ist natürlich die Lüge, ich bin Gott. Und du kannst ihn nicht entfernen. Er ist aber da in deinem Hof, er ist in deinem Geist. Und dann stellt sich die Frage, kann Gott diesen Stein entfernen? Und die meisten Patienten antworten hier ja. Dabei ist die Realität nein. Warum denn nicht? Weil Gott kann den Geist nicht anders schaffen, wie er ihn geschaffen hat. Er kann ihn das Bedürfnis nehmen, er kann ihn töten, er kann ihn zum Ende bringen, aber er kann nicht den Geist so verändern, dass er anstelle von dem handelt. Weil der Geist muss und kann nur von innen handeln. Deshalb hat Gott keinen Zugang zu diesem Stein, weil er keinen Zugang hat zum Geist des Menschen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, dass dieser Stein entfernt wird, ist, dass der Geist selbst, in dem der Stein ist, ihn von innen entfernt. Aber wie soll das sein? Das geht nicht. Und dies ist die Schwierigkeit des Erlösungsplans, den wir verstehen müssen. Das heißt, Gott kann von außen den Stein nicht entfernen. Wir können von innen den Stein nicht entfernen, weil wir keine Fähigkeit dazu haben. Aber die einzige Lösung ist nur darin bestehend, dass der den Stein hat, der kann ihn allein entfernen. Jetzt können wir das nicht mehr. Gott kann nicht. Gibt es da eine Lösung? Es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist, Gott muss in diesen Geist kommen. Aber er kann in diesen Geist nur kommen, wenn er dieser Geist wird. Wir müssen uns den Grund der Menschwerdung Jesu verstehen. Er umhüllt seine Gottheit mit 100% Mensch. Dafür muss er Attribute abgeben. Er muss sie loslassen, weil wenn er sich als Mensch bekleidet, bleibt natürlich der Kern Gott. Aber äußerlich ist er zu 100% Mensch. Und nach dem Gesetz kann natürlich dieser Mensch nicht von ihm kommen, Deshalb braucht dieser äußerliche Mensch nach dem Gesetz der Vererbung einen Vater und eine Mutter. Weil der Mensch ist zur Hälfte vom Geist und vom Körper, von seiner Mutter und von seinem Vater. Und so steht es in der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist über Maria kommt und sie wird schwanger. Mit dem Menschen, nicht mit diesem. Der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, umkleidet sich nur mit dem Menschen. Und dieser 100% Mensch kommt zur Hälfte vom Vater. 50% des Geistes hat Christus von seinem Vater. Dort erbt er das, was Adam schon wusste: Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Geschöpf Gottes. Er war ein Sohn Gottes. Adam wurde von Gott geschaffen, aber nicht von Gott gezeugt. Das ist ein Unterschied, den wir erst in der Ewigkeit verstehen werden. Damit war Christus von dem Moment der Zeugung mit seinem Vater verbunden. Weil ohne diese Verbindung gibt es kein Leben, kein Existieren, weil der Geist des Menschen ist abhängig. Und Jesus hat das ganz deutlich bewiesen. Er hat aber auch 50% vom Geist der Mutter. Deshalb übernimmt er vom Geist der Mutter die Lüge, den Stein. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, Maria war keine Leihmutter. Weil Gott sagt in der Schrift, in 1. Buch Mose 3, Vers 15, aus deinem Samen, aus dem Samen der Frau, wird der kommen, der der Schlange den Kopf zerbrechen wird. Welches ist der Kopf der Schlange? Es ist unsere vererbte, könnte man sagen, sündige Natur, die falsche Identität. Ja, Jesus hatte auch 50% Körper von seinem Vater und 50% Körper von seiner Mutter. Das heißt, der 100% Mensch Christus ist zu 50% von Adam und zu 50% von seinem Vater Gott. Gott musste in den Geist des Menschen kommen, um in dem Geist selbst das Problem des Steines zu lösen, nämlich ihn zu entfernen. Ist ganz bezeichnend. Der Paulus hat diese Dinge sehr gut verstanden, als er schrieb in 2. Korinther 5, Vers 19, denn Gott war in Christus. Wie war Gott in Christus? Ist doch ganz klar. Er war sein Sohn, Gottes Sohn. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Als Christus am Kreuz rief, es ist vollbracht, war aus seinem Geist die Idee, ich bin Gott, der Stein entfernt worden. Er war getötet und entfernt. Deshalb rief er, es ist vollbracht. Er tötet aber dann den ganzen Menschen, damit er aus der Auferstehung als eine neue Kreatur herauskommt. Auch 2. Korinther 5, der Text davor sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Eine neue Kreatur, Kind Gottes, der zweite Adam, Sohn Gottes. Das ist der auferstandene Christus. Dieser auferstandene Christus ist in einer unzertrennbaren Verbindung zwischen seiner Gottheit und dem Menschen, den er angezogen hat. Dadurch ist der Mensch für immer an Gott gebunden. Die Sünde ist somit nie mehr möglich. Sie kam durch einen Betrug und jetzt ist eine Trennung des Menschen von Gott nicht mehr möglich. Deshalb ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Er ist erlöst. Niemand kann ihn daraus reißen, weil er für immer mit Gott verbunden ist. Und das wird unsere Natur werden bei der Auferstehung und der Umwandlung der Lebendigen, wenn Jesus jetzt sehr, sehr bald kommt. Das ist der Punkt, den wir verstehen müssen in der Erlösung des Menschen. Die einzige Lösung war, dass Gott in dieses Leben kam durch seinen Sohn, weil nur er konnte das Ding in sich selbst entfernen. Aber der Stein kann nur von innen entfernt werden. Deshalb hat Christus nie gekämpft für ein äußeres Reich, sondern nur für ein inneres. Er sagt, wäre mein Reich auf dieser Welt, dann würde ich kämpfen. Aber nein, es ist nicht von dieser Welt. Es ist aus einer anderen Welt. Aber er kam, um in sich selbst den Stein wegzutun, zu kreuzigen. Er kreuzigte das ganze Wesen und auferstand als eine völlig neue Kreatur. Jeder Mensch und ich bin geboren mit einer sündigen Natur. Diese muss gekreuzigt werden. Und durch den Glauben kann ich in das neue Leben Jesu kommen und bin damit eine neue Kreatur. Ist nur durch den Glauben möglich. Und da dieses Leben Jesu das Leben des Adams auf sich genommen hat und es zunächst gereinigt und daraus ein völlig neues Leben gemacht hat, kann jeder zu jeder Zeit seines Lebens das alte Leben kreuzigen und in das neue kommen. So sind auch Adam und Eva durch Christus erlöst durch den Glauben. So, das ist die Essenz des Erlösungsplanes. Jeder Mensch braucht ein neues Leben. Und wenn wir das durch die Symbole sehen der Heiligen Schrift. Das erste war das Opfer, das zweite war die Beschneidung, dann kam das Kreuz und die Taufe wurde noch davor, aber sie wurde dann als Zeichen gegeben. Man könnte noch das Abendmahl ansprechen, aber alle diese Symbole haben einen Sinn, eine Bedeutung. Der Mensch braucht ein neues Leben, das Alte muss vorher sterben. Es gibt keine andere Lösung. Aus dem alten Leben kann man nichts machen. Es muss sterben. Der Stein muss entfernt werden und er muss ersetzt werden mit der Wahrheit. Und nur durch Christus. Und ich benutze dieses Bild des Steines, wenn wir dabei bleiben. Christus ist Hammer und Meißel. Und ich kann als Individuum muss ja ich den Stein entfernen. Aber ich kann ihn ja nur entfernen durch den Glauben, indem ich das neue Leben aufnehme, die Wahrheit, wer ich bin. Und das ist der Glaubenskampf, in dem wir alle stehen. Das ist auch das, was Erziehung ist. Ich muss nämlich aus dem alten, aus der alten Leben heraus. Und ich muss es ständig kreuzigen, jeden Tag. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Weil das Bild ist das, Hammer und Meißel zerstückeln teilweise immer diesen tonnenschweren Stein und können ihn somit Stück für Stück entfernen, bis eines Tages die Wahrheit anstelle der Lüge da ist. Nämlich dieses Hammer und Meißel ist das Leben Jesu. Ich hoffe, wir verstehen die Analogie, den Vergleich. Nun, die Frage, die sich stellt in aller Erziehung, was muss jeder Mensch unbedingt erkennen? Weil Erziehung ist ja Erkenntnis. Was ist die wichtigste und schwierigste erlernbare Erkenntnis? Es ist die Erkenntnis über uns selbst. Wenn wir aber den Menschen nicht kennen, wie er aufgebaut ist, wenn wir nicht wissen, woher er kommt, können wir auch nicht sehen, was verkehrt daran ist. Wir täuschen uns alle selbst aufgrund einer angeborenen Lüge über uns selbst. Wir sehen nicht, dass wir durch die Lüge völlig hilflos sind. Ich hörte mir am letzten Sabbat eine Predigt an über die Bergpredigt, über das wir unseren Feind lieben sollten. Und der Pastor erklärte es, wie schwer das ist. Aber in dem Ganzen erwähnt er nicht, die Unmöglichkeit, dass man seinen Feind liebt. Die Unmöglichkeit, in diesem alten Leben das zu tun. Und so versuchen die Christen, weil sie nicht wissen, dass sie es nicht können, es selbst zu tun. Und quälen sich, die andere Backe hinzuhalten oder die zweite Meile zu gehen, was keiner kann. Und wenn es äußerlich kann, dann tut es immer noch aus der alten Natur. Was hat es ihm genützt? Das, was die Christenheit nicht kennt, ist den Zustand des Menschen bei seiner Geburt. Er ist komplett unfähig. Er hat keine Wahl, das Gute zu tun oder das Böse zu lassen. Wieso kommt der Mensch nicht zu dieser Erkenntnis? Es ist, weil er den Spiegel nicht kennt, womit er sich anschauen sollte. Der Spiegel ist die Wahrheit und die Wahrheit ist das Grundgesetz, dass nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren und nichts kann etwas für sich selbst tun. Dieses Grundgesetz ist das Einzige, was unseren Zustand offenbart. Weil alles, was wir tun wollen, auch dass wir unseren Feind lieben wollen, wollen wir für uns selbst. Wozu denn? Jesus sagt das in dem ganzen Kontext und sagt, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, der lässt regnen über Gut und Böse. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Weil ihr was seid? Nun, seine Kinder. Aber wie werde ich Kind? Kind kann ich doch nur werden in meinem Erlöser. Geboren von oben, nicht von der Erde. Aber die schwierigste Situation, die Jesus, als er kam auf Erden, begegnete, war, dass die Menschen nicht erkannten ihren Zustand, ihres Armut, Zerschlagenheit, Gefangenschaft, Blindheit, Unterdrücktheit. Sie kannten nicht ihre Not. Brauchen sie dann noch einen Erlöser? Und sie kannten ihre Not deshalb nicht, weil sie das Gesetz nicht kannten. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. Und hier ist nicht die Welt gemeint, sondern Israel, das Volk, zu dem er kam. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum? Sie brauchten ihn nicht. Sie brauchten ihn nicht. Sie konnten es ja selbst tun. Versuch's doch. Du wirst immer scheitern. In dem alten Leben versuch, die Bergpredigt zu halten. Und das hat Paulus versucht, das haben die Juden versucht. Sie haben versucht, sich dahin zu bringen und es ging nicht. Aber sie waren ganz stolz, sie dachten, sie schafften es. Genauso geht es heute. Wir sind uns völlig unbewusst unserer totalen Hilflosigkeit. Und wenn wir diese totale Hilflosigkeit nicht anerkennen, es gibt nur einen Weg und der ist durch den Glauben, aber auch dieser Weg ist ein zusätzliches Gnadengeschenk Gottes an den Menschen. Es liegt nicht im Menschen selbst. Es ist etwas, was Gott zusätzlich dem Menschen gegeben hat durch die Erlösung, die er geschaffen hat in Christus, dass er den Stein entfernt hat und ein neues Leben gemacht hat. Aber solange der Mensch nicht versteht seinen Zustand, ist er nicht erlösbar. Deshalb kommt die Krise der Endzeit. Gott muss jedem Menschen klar machen seine Not. Die Stunde der Versuchung hat dieses Jahr begonnen, und sie wird bis zum Ende der Zeit anhalten. Sie wird immer schwieriger und die Umstände werden sich immer schwieriger gestalten für alle Menschen, aber besonders für die, die sich zum Volke Gottes halten. Für die anderen sieht es zunächst mal ganz schön aus, weil sie gehen ja mit dem, was die Staaten heute den Menschen aufbürden. Wir haben nicht gelesen, unsere Schrift, dass wir sie verstehen. In Kapitel 16 der Offenbarung steht es, ab Vers 13, und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen. Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme als ein Dieb. Selig ist er, der wachet und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man seine Schande nicht sehe. Dieses ist ein Einschnitt zwischen der sechsten und siebten Plage. Dieser Einschnitt erklärt das, was heute passiert. Es ist nicht chronologisch hintereinander. Es zeigt nur auf, dass es um die sechste Plage und die siebte stattfinden zu können, muss davor ein Werk der Vorbereitung sein. Heute sehen wir es mit unseren Augen, dass diese drei Geister der Teufel, wo gehen sie aus? Vom Drachen, das ist der Teufel selbst, aus dem Munde des Tieres, das wissen wir, ist der Papst, und aus dem Munde des falschen Propheten, das ist der abgefallene Protestantismus, das ist Amerika. Und von dort gehen sie aus, wohin? Zu allen Königen der Erde. Es wird kein einziges Königreich sein, das Gott treu ist. Alle Königreiche dieser Welt, alle Regierungen werden und sind letztendlich von diesen Dämonen beherrscht. Und das sieht man heute. Und wer nicht wachsam ist, hier steht sie, ich komme wie ein Dieb. Die meisten schlafen. Die Christenheit sieht nicht, dass Jesus jetzt kommt. Sie erkennt nicht die Stunde. Sie erkennt es nicht. Deshalb muss Gott durch die Versuchung, durch die Not, sie dazu bringen. Es gibt Menschengesetze gegen Gottes Gesetz. Dieses war schon immer der Kampf und es gibt keinen anderen. Luzifer hat gesündigt, indem er Gottes Gesetz der Abhängigkeit von Gott gebrochen hat. Und jetzt können wir entweder menschenabhängig sein, das heißt Menschengesetz, Abhängigkeit von Menschen, Abhängigkeit von der Regierung oder Abhängigkeit von Gott. Es gibt nichts dazwischen. Weil, warum gehen diese Geister aus, die Regierungen zu zwingen? Das ist so, wie das Tier es auch gemacht hat. Es hat immer die Staatsmacht genutzt, um religiöse Dinge einzuführen. Und jetzt haben wir eine Religion gemacht aus der Gesundheit, aus der Medizin. Und damit regiert jetzt plötzlich nicht mehr der Staat, sondern die Wissenschaft, die medizinische. Und es ist erstaunlich, wohin wir gekommen sind. Es ist erstaunlich, dass sich genau das erfüllt, was Satan Gott gesagt hat, als er Hiob versuchte. Der Mensch wird alles geben um sein Leben. Im ganzen Wahnsinn dieser Welt geht es nur noch ums Überleben. Wirklich? Für die Reichen geht es nicht ums Geld, ihr Lieben. Geld ist nicht das, was wirklich den Menschen befriedigt. Die sündige Natur ist nur befriedigt, wenn sie über alle herrscht. Nur dann ist sie befriedigt. Deshalb haben sich die großen Firmen dieser Welt getroffen, in diesen Tagen und haben sich mit dem Papst Franziskus zusammengesetzt. Warum denn? Es geht nicht um Geld. Es geht um Macht. Und der, der das Bedürfnis des Menschen hat in seiner Hand, und wenn mein Leben in der Hand eines Menschen wäre, dann muss ich dem Menschen gehorchen. Es geht gegen Menschengesetz, gegen Gottesgesetz. Das ist jetzt die Sichtung. Und Gott macht es langsam, obwohl die Ereignisse jetzt schnell laufen werden. Wir sind am Ende dieses Jahres und nächstes Jahr wird sicherlich das entscheidendste Jahr werden für das Volk Gottes so oder so. Weil ich vermute, ich weiß es nicht sicher, dass die Neuwerden und Sonntagsgesetz, das Mahlzeichen, nächstes Jahr schon in Funktion treten werden. Das, was in Offenbarung 13 steht, dass das Bild des Tieres aufgebaut ist, verführt, die auf Erden wohnen und tut Zeichen und sind vor dem Tier und ja, sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig worden war. Ja, die Menschen der aus den USA, weil hier geht es ja um die USA, werden das tun. Und es war dem gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass das Tieres redete und machte das, welche nicht das Tier und Bild des Tieres Bild anbeten, ertötet würden. Und es macht, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Was macht man jetzt? Die Maske ist nur eine Einführung dazu. Jetzt kommt die Impfung. Jeder wird benachteiligt, der seinem Körper nicht verletzt, sondern ihn hält, so wie ihn Gott gemacht hat. Jeder wird abgesondert. Und wir werden sehen, wohin das noch geht. Das ist phänomenal. Der Protestantismus ist abgefallen, weil man sich der falschen Religion der Wissenschaft unterstellt hat. Und Gott wird, wenn das Ganze dann offenbar wird und die Menschen nicht mehr, keine Wahl mehr haben, sie müssen entweder das Mahlzeichen annehmen oder sterben, dann wird sich zeigen, wer auf der Seite Gottes ist oder nicht. Unsere kurze Zeit der Vorbereitung besteht zwischen heute und vielleicht nur ein paar Monaten. Gott allein weiß es, er kommt wie ein Dieb, das heißt, die Menschen werden es nicht wissen, was sie tun. Genauso wie zur Zeit Noahs, sie aßen, sie tranken, das wird uns zwar heute auch verboten, aber sie achteten es nicht, weil sie dachten und haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir wissen, dass wenn die Schere immer enger wird, wenn die Menschen das Mahlzeichen unbedingt annehmen müssen, weil sie wollen ja leben und existieren und kaufen und verkaufen, wissen wir, dass dann nur noch ganz wenige übrig bleiben aus dem Volk Gottes. Steht hier in Zephania 3, Vers 11, zur selbigen Zeit wirst du nicht mehr schämen als deines Tuns, damit du wieder mich übertreten hast, denn ich will die stolzen Heiligen von dir tun, dass du nicht mehr sollst dich erheben auf meinem heiligen Berge. Ja, er wird die stolzen Heiligen wegtun. Ich will in dir lassen übrig bleiben, ein arm, gering Volk. Die werden auf des Herrn Namen trauen. Die übrigen in Israel werden kein Böses tun. Sie sind vollkommen. Noch falsches Reden. Und man wird in ihrem Munde keine betrügliche Zunge finden, sondern sie sollen weiden und ruhen ohne alle Furcht. Das sind die Übrigen. Wenn Gott die Stolzen wegtut, das sind die Übrigen. Sie werden den späteren lauten Ruf des dritten Engels bringen. Die Heiden werden sich bekehren. Das steht auch hier im Vers 9 in Zephania. Alsdann will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle sollen des Herrn Namen anrufen und ihm dienen einträchtiglich. Das bedeutet nicht, dass alle Völker, aber die Botschaft geht zu allen Völkern, zu allen Sprachen. Und viele von ihnen werden es annehmen. Man wird mir meine Anbeter, mein zerstreutes Volk von jenseits dem Wasser, im Mohrenlande herbeibringen zum Geschenk. Das ist die große Ernte der Heiden. Die Bekehrung der Heiden, wenn die nicht annehmen wollen, dieses Mahlzeichen, die nicht wollen sich unterstellen einer Staats- und religiösen Macht, die über sie herrschen will. Diese Menschen, denen wird Gott reine Lippen geben, das heißt, sie werden anrufen den Namen des Herrn, sagt der Apostel in der Apostelgeschichte der Petrus, und sie werden erlöst werden zu der Zeit. Und dann geht's in schnellen Schritten durch schwierige Zeiten bis zu dem Punkt, dass Gott nur noch alle Menschen hat, die das Mahlzeichen des Tieres haben und die 144.000, die das Siegel Gottes haben. Dann muss er sein Werk beenden, weil die, die das Mahlzeichen des Tieres haben, können sich nie mehr bekehren und die das Siegel Gottes haben, können nie mehr fallen. Sie sind eins geworden mit ihrem Erlöser. Und dann kommen die sieben Plagen, die noch einmal zeigen werden, dass keiner mehr die Seiten wechseln kann. Und dann kommt unser Heiland wieder. Und dann ist das Millennium und nachdem das Endgericht. Irgendwann werden wir auch darüber sprechen. Wir haben in diesem Quartal gelernt, das Erziehen ist, dahin zu kommen, aus dem Zustand, in dem wir geboren sind. Wir müssen neu geboren werden. Dafür muss aber zuerst die alte Natur sterben und wir müssen Schritt für Schritt mit Hamm und Meißel den Weg gehen. Der Heilige Geist ist der Lehrer, der uns das Leben Jesu bringt. Er hat uns das Gesetz gegeben, die Lehrbücher, die Natur und die Bibel, damit wir wachsen und dahin kommen, zu wissen, wer wir sind. Wie werden wir dahin kommen? Krisen, Schwierigkeiten, Konflikte, Anfeindung wird uns dieses alles helfen, jetzt in diesen letzten Monaten dieser Weltgeschichte zur Vollkommenheit zu geraten. Wir müssen alle zu einem völligen Vertrauen auf Gott kommen. Dass das nicht leicht ist, wissen wir, weiß ich. Aber er wird uns helfen. Weil die übrigen in Israel werden kein Böses tun. Ja, sie sind wenige. Aber so wie Gideon mit 300, besser gesagt Gott mit 300, eine Armee von 120.000 besiegte, so kann er mit 144.000 die ganze Welt erleuchten. Und welches Vorrecht ist es, dass uns Gott gerufen hat, in dieser Zeit zu leben? Aber auch wenn wir nicht zu ihnen gehören sollten und als Märtyrer uns erleben lassen sollten in diesen nächsten Monaten, dann verpassen wir es dennoch nicht, weil er wird uns auferwecken, noch bevor Jesus kommt. Aber die, die gerufen sind und berufen und nicht nur berufen, sondern auserwählt, sie werden, so wie die drei im Feuerofen, Christus und das Evangelium verkündigen. Sie werden zeigen die Wahrheit. Sie werden zeigen, dass sie in Christus sind. Schaut, was die übrigen in Israel werden, kein Böses tun, noch falsches reden und man wird in ihrem Munde keine betrügliche Zunge finden, sondern sie sollen weiden und ruhen ohne alle Furcht. Die hier sind furchtlos. Sie werden das Evangelium in seiner reinsten Form, wie es hier gepredigt wurde, verkündigen, bis alle Menschen sich entschieden haben. Und dann kommt die sieben Plagen. Ja, es ist die Angst in Jakob. Das heißt, wir werden in einer Höhle eingesperrt, im Bilde gesprochen. Die Löwen können uns aber nicht zerbeißen. Es kann uns niemand nichts mehr antun. Wir werden zwar mitleiden, Hunger und Durst und Hitze, weil wir in den sieben Plagen leben werden. Aber die Engel Gottes werden uns versorgen, so wie Elia sie versorgt haben. Und wir müssen uns nicht fürchten, ob wir was zu essen haben oder nicht. Er wird sich um unser aller sorgen. Und er wird den Himmel öffnen, dass auf diesen Tag schaue ich da nach vorne, wenn Gott der Vater den Himmel öffnen wird und wird ankündigen das Kommen des Heilandes, wird die auferwecken, die gestorben sind, während der Zeit noch vor den Plagen und die nicht angenommen haben das Mahlzeichen des Tieres, sind aber gestorben und er weckt sie auf und sie werden den Heiland kommen sehen. Und er wird uns in das Eden des Himmels bringen, in eine neue Schule. Vers 14 in Sephania 3 sagt, jauchze du Tochter Zion, rufe Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalems. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unglück mehr fürchten darfst. Zu der Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht. Und zu Zion, lass deine Hände nicht lass werden. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und vergeben und wird über dir mit Schall fröhlich sein. So, die Wahl liegt bei uns. Noch ist Gnadenzeit. Noch können wir die wichtigsten Dinge lernen. Niemand muss in diesen Tagen verloren gehen. So, entscheide dich. Alles aus Gott zu holen. Und wenn es nur eine Sache ist, die du von Menschen nimmst, musst du das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Und das ist dann endgültig. Niemand kann zurückkommen, der das Mahlzeichen angenommen hat, weil er hat es angenommen im Angesicht der Herrlichkeit des Herrn. Dem kann niemand mehr helfen. Möge Gott uns helfen, dass wir in diesen letzten Tagen treu bleiben und wir uns freuen mit unserem Gott auf das neue Jerusalem, auf die Schule, die neue in Eden, wo unser Geist wieder frei sein wird, unendlich zu lernen, unendlich in der Nähe Gottes, für immer in der Nähe Gottes zu sein, nie mehr unter Zwang, nie mehr unter Leid, nie mehr unter Schmerz, nie mehr unter Depression, nie mehr von all dem, was wir hier auf dieser Erde hatten. Freuen wir uns, denn unsere Erlösung naht.